Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem großartigen
Jan Hallo.
Und mit mir, dem
Hallo,
Dom.
Ich frage mich, so wie du den Self-Defense Podcast mittlerweile betonst, irgendwie müssen wir uns sowas auch für die Namen einfallen lassen. Mein Name ist nur viel zu kurz, um das zu machen, deiner auch. Wir haben so einsilbige Geschichten, da kannst du nichts mitmachen.
Das ich weiß, ist, da kannst du immer drauf klatschen.
Ja, ja, das ist immer super, ne? So Jan so. Und Dom, aber das war's dann halt auch.
Dom.
Ja. Das ist super.
Man kann wenigstens immer noch so Dominik, ne? Das geht ja noch irgendwie so. Aber bei dir hast du.
Ich mag auch, dass dein Tonfall sich dann ändert, wenn du da so.
Ja, ich nehme mich jetzt selber gerne hops. Da kann ich ja. Ich lache ja gerne über mich selber, ne? Ja. Alles andere wäre.
Traurig.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber hast du eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gefragt habe. Hast du einen Zweitnamen?
Nee, ich habe keinen Zweitnamen.
Du, bei dir liegt
ich bin
die Würze in der
klar
Kürze.
Und genau, klar und genau. Okay. Das ist genau der Name, den ich habe hier. So.
Klar und genau.
Das ist genau ein Name und mehr brauche ich auch nicht.
Ja, ist ja auch schön. So könntest du deine beiden erstgeborenen Söhne nennen. Klar und den anderen genau. Und dann rufst du die immer auf dem Spielplatz klar und genau.
Hammer. So, wundervoll.
Ja,
ich nenne meine Kinder einfach Digi und Aldi. Und dann
ja, aber du auch. Könntest ja erzählen, das wären skandinavische Vornamen.
Mhm.
Wenn dann die anderen Kinder versuchen.
Wenn wir Skandinavier, nimmst du mir auch ab, ne? Werde ich im Ausland immer eingeschätzt.
Ja, bei dir auf jeden Fall. Du kannst Holländer oder Skandinavier sein. Auf jeden Fall, der Punkt ist der, aber wenn dann andere Kinder anfangen, ihre Plastikkisten in die Körper deiner Kinder zu schieben, weil sie denken, sie wären Ikea-Regale, dann.
Ja, das ist ein interessanter ne? Take-Dom auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Werde ich mir merken bei der Benennung meiner Erstgeborenen.
Genau.
Hör mal. Liebling, die Kinder dürfen nicht wie Ikea-Regale heißen, sonst. Ich weiß ja nicht, wie Dom seine Kinder erzogen hat, aber wir schieben Sachen in Kinder rein.
Habe ich nie gesagt. Ich rede von anderen
Auftragslage
Kindern.
Auftragslage unklar. Jetzt steckt so. Die Schippe im.
Sören und Kevin räumt mal das Spielzeug auf und dann so, ah, oh, da ist klar und genau.
Auf einmal hörst du so ein Matschgeräusch. Meine Fresse, ey.
Oh ja, wie bei Terminator 1 an der Bushaltestelle. Okay, lassen wir das.
Ey, ich habe eine Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Du kennst doch diese Kaugummi- Dinger, die du immer an der Kasse bekommst, ne? Wo du quasi an die Kasse rankommst, da haben wir immer so ein kleines Regal noch und da sind normalerweise Kaugummis und irgendwie Kippen oder Süßkram oder sowas, ne? Wann ist das letzte Mal gewesen, dass du Kaugummis wirklich in Stripform gesehen hast und nicht in diesen kleinen
Rickleys ist pleite. Es gibt es nicht mehr.
Das ist ja krass. Es gibt keine.
Weg. Es gibt kein Rickleys Spermint mehr.
Ich glaube, wenn du das im Ausland Spermint nennst, dann werden Leute verwirrt reagieren. Ich will dich einfach nur darauf vorbereiten. Also ich meine, you do you, aber Spermint ist was anderes.
Spermint, ja, okay. Aber die gibt's nicht mehr.
Krass.
Ich weiß nicht, irgendwie auf die Pleite gegangen sind, irgendwie macht das keiner mehr. Wenn heutzutage noch jemand irgendwelche Kaugummis kaut, dann sind das halt nur noch so Hipster-Dinger aus. Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht, aber ich kenne immer nur
diese und so.
Du kennst aber dabei noch diese, die nennen die mal Draggies, ich weiß gar nicht, wie man so auf Deutsch nennt, diese mit so einem Guss überzogenen festen Dinger.
Okay,
gut. Das war so eine kleine Einstimmung. Ich habe mich einfach nur gewundert, wo die hingegangen sind, aber danke für die Antwort.
Nee, du bekommst jetzt nur noch
jetzt kann ich wieder schlafen, danke dir.
Nee, du kriegst nur noch die politisch korrekten Kaugummis.
Okay.
Ja?
Finde ich gut.
Okay. Genau. Ja, ansonsten, wir haben von einem lieben Hörer nettes Feedback bekommen. Er hat so die letzten 2-3 Podcasts gehört. Also er hört alle Podcasts von uns, das muss man auch dazu sagen. Und er selber war über 7 Jahre lang in einer sehr bekannten nordischen Stadt, hat er da Türe gemacht und hat dann irgendwann umgeschult zum Erzieher. Finde ich auch eine geile Entwicklung. Und
da merkt man so, Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, das ist einfach ein transferierbarer Skill. Weißt du, von der Tür in den Kindergarten oder in die Schule.
Aber der Bart hat es ja andersrum gemacht. Der hat ja Steinhauer, Kinderpfleger und dann Türsteher gemacht, ne?
Das heißt,
das war dann
so
der andere Kreis.
Der Obelix-Skillset ist dann irgendwann so Stück für Stück ja gut, ich meine, you do you.
Ja. Jeden Fall. Ja, auch hier war das Feedback war gut. Das war total nett und freundlich. Erstens findet er es super, dass wir das alles hier nicht so reißerisch gestalten und dass wir versuchen, den Leuten irgendwie so eine nüchterne, ehrliche Art von Gewalt zu vermitteln, ohne dass wir da ja irgendwie ne, so diese üblichen Tricks anwenden etc. Und naja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für das nette Kompliment. Wir haben dann auch noch so ein bisschen hinher gechattet und ja, war echt interessant, dann auch mit jemandem mal so zu reden, der ja, auch weiß, wovon er redet. Ne?
Und ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl habe, aber ich glaube, dass gerade Leute aus besagter nordischer Stadt, ich habe irgendwie den Eindruck, dass es da eine höhere Konzentration von so auch so zwielichtigen Clubs gibt. Das ist einfach so Bauchgefühl, was ich habe. Also als ich da war, habe ich auch gedacht, so ja gut, wenn du da durchläufst und du kriegst so in gewissen Bereichen auch schon das Gefühl, so ja okay, ich verstehe, warum es da mehr Stories aus der Ecke gibt, weißt du?
Ja, man muss sich vorstellen, guck mal, all diese, ich nenne es mal Hafenstädte, ja sind ja Hafenstädte, ne, da passiert halt auch mehr, ne, da kommt die ganze Welt zusammen, so ein riesen Schmilztiegel. Und da passiert halt auch mehr, ne? Da wird auch viel mehr Zeug hin und her geschoben und gemacht und getan. Vor allem, stell mal vor, in den Zeiten so, vor dem Internet und vor der Digitalisierung, ne? Stell mal vor, du warst irgend so ein halbseidenes Geschöpf aus in den 60er, 70er Jahren und dann irgendwie so auf der Reeperbahn etc. Und ich weiß gar nicht, wann ging das eigentlich los mit Fingerabdrücken und so? Das war da auch erst.
Boah. Das ist eine gute Frage. Also du meinst, dass wirklich Datenbanken dazu
Ja, gibt? dass du Datenbanken hast, beziehungsweise dass dann wirklich die Leute angefangen haben, da so richtig moderne, heutige Polizeiarbeit zu machen. Ja, so, dass man, also was ich damit sagen möchte, überleg mal, wenn du jetzt in den 20ern einen erschlagen hast, ja, da gab es da, glaube ich, noch keine DNA-Proben, da wurde auch nicht geguckt, oh, hier liegen Büschel Haare rum, dann guckt man mal, wem die Haare, die DNA gehört, etc. Also, wenn du dann nicht gerade Augenzeugen hattest oder du hattest jetzt eine ermittelnde Person, ja, die wirklich dann hart kombiniert hat und weil die Faktenlage oftmals einfach gar nicht da war.
Ja, sehr schwammig war, ja.
Ja, ja. Also
ich meine, die erste ballistische Überprüfung überhaupt war irgendwann so Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat man quasi irgendwie eine Bleikugel zu einer Waffe zuordnen können, weil man dann die quasi nochmal abgefeuert hat und gesagt hat, irgendwie gleiches Anschlagmuster oder was weiß ich was. Aber das ist dann halt wieder so ein Einzelbeispiel gewesen. Ja. Das scheint ja offensichtlich noch nicht so gang und gäbe da gewesen zu sein. Das heißt, wahrscheinlich irgendwie Mitte des letzten Jahrhunderts? Keine Ahnung. Gute Frage.
Ja, müssen wir uns mal mit auseinandersetzen.
Das ist wieder so absolut solide geraten irgendwie hier, ne?
Natürlich. Ja. Gefährliches Halbwissen. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal. Wir hatten eine Frage von einer Hörerin, ja? Und die Gute wollte wissen, wie man sich denn so als normalsterbliche Person einfach sich sicher im Alltag fühlen kann und sich einfach sicher durch seinen Alltag bewegen kann. Ich weiß jetzt leider nicht, wo die Person herkommt. Ja, wir hatten eben die Nachricht bekommen. Ich konnte auch gar nicht mehr antworten und mal nachfragen. Also die Sache ist halt immer die, was interpretiert man letztendlich als Sicherheit und was ist auch so seine persönliche Vorstellung davon? Das ist natürlich immer die große Frage, ne? Wir hatten das letztens, war ich in einer Schule in Köln und da war ein Mädel, die war, boah, richtig, richtig fit. Die war verdammt clever, muss auch, meinte der Lehrer nachher zu mir, so mit einer der Klassenbesten sein etc. Und wir unterhielten uns dann auch über das Thema Sicherheit, als die anderen nachher alle gegangen sind und der Lehrer stand auch mit dabei. Und dann erzählte sie halt, dass sie aus einem Stadtteil von Köln kommt und auch dann da an den entsprechenden sozialen Brennpunkten wohnt, ja, und dass sie da eigentlich auch gar keinen wirklichen Bock drauf hat, ja, aber wurde da halt reingeboren. So, und dann meint sie so, was kann ich denn da ändern? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ganz ehrlich, Mädchen, zieh weiter so durch wie jetzt, hör vor allem nicht auf die Leute, die nicht da sind, wo du hin möchtest, ja, zieh dein Ding durch, mach Top-Noten, mach ein super Abi, studier, ja, weil das große Glück, das man in Deutschland hat, dass man im Grunde sich jeder erlauben kann zu studieren. Es gibt BAföG, ja, dann ziehst du das Ding halt durch in 6 Semestern und dann guckst du, dass du dann halt rauskommst aus dieser ganzen Geschichte. Und vielleicht kannst du ja dann auch schon außerhalb von Köln studieren und kannst in irgendeiner anderen Stadt studieren, dann bist du ja schon mal aus deinem Hotspot da raus. So, und wenn du nachher richtig Kohle verdienst, ja, und es schaffst einfach so ganz normal ein Teil des Mittelstandes zu sein, brauchst du ja auch nie wieder dahin zurück und dann ist der Drops für dich gelutscht. Das ist eigentlich jetzt der Weg, den du gehen musst, ja, um dass du aus dieser Geschichte rauskommst. So, was ich da jetzt mit sagen möchte ist, man hat halt zum Glück in Deutschland die Möglichkeit, ja, entweder durch einen guten Schulabschluss, eine gute Bildung und oder halt auch manchmal durch Fleiß es einfach zu schaffen, halt, dass man wegziehen kann, dass man woanders hinziehen kann, ja, und notfalls, wenn man wirklich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wirklich so im letzten Block wohnt, ja, dass man notfalls sagt, weißt du was, ich ziehe jetzt lieber raus aufs Land, ja, wo es möglicherweise sicherer ist und einfach angenehmer, als jetzt dann in der Großstadt in der Ecke, wo es für mich nicht sicher ist und nicht gut, ja. So, das ist natürlich als Kind schwer, aber als erwachsene Person, die jetzt mit uns zuhören, ist halt so, wenn ihr natürlich wirklich das Gefühl habt, ihr habt eine permanente Bedrohungslage um euch herum, ja, dann überlegt euch, also entweder habt ihr vielleicht den falschen Job, ja, und es ist einfach normal, dass die Bedrohungslage zu eurem Alltag gehört, aber wenn ihr so als Privatperson jeden Tag eine andauernde, gefühlte Bedrohungslage habt, ob die jetzt objektiv auch wirklich da ist, ist ja nochmal dahin anders gefragt, aber gut, dann guckt, dass ihr woanders hinzieht, ja, dann lebt ihr einfach am falschen Fleck, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr irgendwie so eure Lebenssituation verändert, so. Ja, das Mädel war auf jeden Fall mir mega dankbar. Die fand das jetzt total motivierend und meinte so, ja, das war nämlich auch mein Plan. Danke, dass du mich darin bestätigt hast. Und ich habe da auch schon mal mit meinem Klassenlehrer drüber gesprochen. Der war einer ähnlichen Meinung, ja. So, und die hat jetzt auch gar nicht gesagt, dass jetzt irgendwie von den Eltern aus, dass das nicht so ihr Ding ist oder so. Das war alles gut, nur einfach. Wenn sie halt dann, ich sag mal, die sichere Wohnung verlässt und betritt dann allein schon den Flur, geht dann aus dem Haus raus und denkt sich einfach nur so, wow, wo bin ich hier eigentlich? Ich möchte hier gar nicht sein. Ja, gut, dann muss man halt abwägen, was habe ich für Möglichkeiten? Wenn sie jetzt schon erwachsen wäre, könnte sie was ändern. Jetzt ist sie halt noch minderjährig, da fällt das natürlich schwer, aber letztendlich diese Möglichkeit haben wir zum Glück in Deutschland, ne? Ja. Also jetzt einfach erstmal so grundlegend um das Thema Sicherheitsgefühl. Wie kann man grundsätzlich schauen, dass man ein gutes, besseres Sicherheitsgefühl hat? So, jetzt die Sache natürlich die, jetzt mal angenommen, man wohnt jetzt vielleicht auch irgendwo, wo es sicher ist und jetzt muss man halt morgens ja zur Arbeit. Und man entscheidet sich dann im Rahmen des Klimaschutzes dafür, die öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, ja, wo man natürlich dann eine Garantie hat, dass man, wie heißt es nochmal, dass dann natürlich jetzt auf einmal ganz viele unterschiedliche Lebenswirklichkeiten oder wie manche auch sagen, soziale Räume einfach zusammenkommen, ja. Und dann wird es natürlich extrem spannend, ja, wie man dann entsprechend sich durch diese Räume bewegt. Es ist natürlich wesentlich einfacher, mit seinem Auto von seiner Garage dann zur Arbeit zu fahren, ja. Und selbst da hatte ich auch schon Kunden, die dann zwar, wo die Mitarbeitenden in einem Parkhaus geparkt haben, was aber nicht unmittelbar zur Firma gehörte, sondern wo man dann einfach gesagt hat, okay, ihr parkt da, das ist halt jetzt so nebenan von uns, ja, und dann aber die Leute durch dieses Parkhaus mussten, ja, und die Parkmöglichkeiten drumherum waren halt nicht so toll, dann haben sie sich auch unwohl gefühlt, ne? Ist halt auch wieder eine schwierige Geschichte. Und wie schafft man es dann da letztendlich eine, ja, ich sag mal, ein gutes Sicherheitsgefühl zu entwickeln, ja? Und das, glaube ich, war dann so ihre Frage, ne? Wie man das am besten hinbekommen kann, dass man jetzt nicht überall Gefahr sieht, dass man jetzt da nicht abrutscht und die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, überall kann was passieren hier, ne? Das kann einen ja auch schon wieder, je nachdem, wie man dann mit diesen Emotionen umgeht, ja auch schon wieder total hemmen, ja, und auch einen, ich sag mal, unglücklich aussehen lassen, dass dann potenzielle Täter denken, oh, die Person fühlt sich hier aber gerade nicht wohl, wie sie sich hier gerade durch quasi diesen Raum bewegt, ja, das könnte vielleicht ein potenzielles Opfer sein, ja, muss nicht, kann aber, so, und ja.
Ich glaube, dass, um das nicht zu strukturell anzugehen, das Thema, sondern jetzt halt für euch auch irgendwie direkt nahbar oder umsetzbar, weil geh 8 Jahre irgendwo studieren und mach irgendwas, was viel Geld macht, ne? Das ist halt jetzt gerade kein super konkreter 5-Minuten-Plan, sondern eher halt einer für die nächsten 10 Jahre. Ich glaube, dass man ein paar Dinge beachten muss. Und zwar Nummer 1, ich bin ein großer Fan davon, dass Leute nicht leugnen, dass von einer, ich sag mal, Großstadt, ist auch eigentlich relativ egal, wo immer eine gewisse potenzielle Gefahr ausgeht, man sich aber gleichzeitig nicht davon mitreißen lässt, wie ganz gerne auch Angst mache aus irgendwelchen politischen Interessen, finanziellen Interessen, es ist ja auch eigentlich egal, was es ist. Vielleicht auch einfach einem überzogenen Vorsichtsgefühl, aber es gibt da einen Unterschied zwischen einer konkreten, realen, potenziellen Bedrohung und einem super starken, konstant anhaltendem Gefühl der Bedrohung, weil das genau das ist, was in mir erzeugt werden soll. Das heißt, auf der einen Seite würde ich halt sagen, man braucht so eine Art objektiven Blick oder eine objektive Überprüfung der Umstände, die einen umgeben. Was da manchmal so ein bisschen hilft, ist, dass ich mir zum ersten halt angucke, okay, oftmals sind Meldungen, die teilweise auch eben Angst schüren sollen, stumpf aus dem Kontext gerissen. Es gibt in meinen Augen viele Beispiele dafür, gerade auch wenn man sich so die mediale Darstellung von vielen Übergriffen irgendwie innerhalb der Jahre anguckt. Oftmals wird kein sinnvoller Kontext geschaffen. Ich finde immer, dass ein gutes Beispiel für sowas ist, wenn ich für 10 Jahre lang irgendwie nicht darüber spreche, wie eigentlich die Raten von toten jungen Männern durch Angriffe mit scharfen Objekten irgendwie, wie hoch diese Zahlen sind, und in Jahr 10 sage ich oder stelle ich diese Zahlen das erste Mal wirklich in den öffentlichen Raum, dann wirkt das wie eine Steigerung, weil das etwas ist, was vorher niemals im Fokus gelegen hat. Das heißt, wie stark verändert sich die reale, objektive Bedrohung deiner Person? Eigentlich null, wenn diese Zahl eigentlich konstant gleich geblieben ist, nur auf einmal habe ich einen Fokus darauf. Jetzt ist es da ein bisschen gefährlich, in das eine oder andere Camp reinzurutschen, das entweder sagt, naja, für mich besteht ja eigentlich gar keine Bedrohung, weil eine latente Bedrohung ist immer irgendwo möglich. Man muss sich trotzdem dessen bewusst sein, dass ich das Ganze in einem realistischen Setting betrachte. Dass ich eben sage, okay, wie wahrscheinlich trifft mich das Ganze? Und vor allem auch, gibt es hier irgendwie eine Entwicklung, die ich verstehen sollte? Es gibt auf YouTube einen, das ist ein Pärchen, die beide damals CIA-Operatives gewesen sind, die so einen Podcast haben, der heißt Everyday Spy. Ist eine ganz interessante Geschichte. Die beleuchten zum einen eben halt irgendwie geopolitische Entwicklungen und zum anderen eben auch konkrete, ich sag mal, Programme, die sie irgendwie im Rahmen ihrer Ausbildung irgendwie besprochen haben und Modelle, und das ist ganz interessant auf jeden Fall. Und was die beiden auf jeden Fall in meinen Augen interessanterweise dargestellt haben, ist, normalerweise sind Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind, so ein bisschen sehr patriotisch, habe ich den Eindruck. Ist jetzt einfach mein Bauchgefühl. Aber da ist normalerweise irgendwie so ein Gespür dafür da, von wegen, naja, das, was wir machen, ist irgendwie Gottes Werk, ne? Und man muss hier irgendwie das und das durchsetzen, damit hier irgendwie die Heimgrenze geschützt und wie auch immer. Und die beiden haben einen sehr nüchternen Blick und sagen halt, die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten gerade international diesen und jenen Stellwert haben, bedeutet, dass wir hier als Bürger einen besonderen Schutz genießen, auch im Ausland. Sobald dieser Status kippt, sind wir nicht daran interessiert, uns weiter in den Vereinigten Staaten aufzuhalten oder weiter amerikanische Bürger zu bleiben. Warum? Weil diese Menschen weiter eine konstante Entwicklung in eine Richtung beobachten. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich es als sehr wichtig erachte, einen nüchternen Blick auf solche Geschehnisse zu bekommen und zu verstehen, okay, ich nehme hier Meldungen wahr, findet hinter dieser Meldungskampagne tatsächlich eine Entwicklung statt, über die ich mir bewusst sein muss? Oder ist das gerade eventuell eine Meldungsreihe, die irgendein politisches Ziel stützen soll oder irgendein finanzielles Interesse, was auch immer es sei? Ich finde immer, dass da mal ein super Beispiel ist, dass man, wenn man sich so um 2016 herum, ich glaube 2016 war es, 15, 16, diese gesamte, ich sag mal, wahrgenommene Migrationskrise immer so dargestellt hat. Es ist ein Riesenproblem und eine Welle, und man schaut sich immer an, wie quasi in dem Zeitpunkt über die systemische oder über ein systemisches Problem gesprochen wurde, und dann nannte man ganz viele Einzelbeispiele und hat damit immer ein systematisches Problem erzeugt. Und auf der anderen Seite ist das Thema, wenn Übergriffe nicht in diesen Kontext passen, dann wird das normalerweise nicht berichtet. Ein gutes Beispiel aktuell ist, dass, und ich glaube, da nähern wir uns an britische Verhältnisse an, dass in Deutschland sehr, sehr viel darüber gesprochen wird, oh nein, die ganzen Messeangriffe. Und auf einmal gibt es Verschärfungen in Waffengesetzen, es werden mehr Zonen, also Kontrollzonen für sowas erschaffen. Man merkt, auf einmal zieht der Staat so ein bisschen enger an gewissen Stellen. Und dann merkt man, okay, was sind so, wenn du die Zeitung aufschlägst, die Meldungen, die man normalerweise sieht? Ich finde, mein persönliches Tool dafür ist immer, es gibt bei dem iPhone, immer wenn man nach ganz links rüber scrollt, gibt es immer so ein kleines Widget, und da stehen immer so die tagesaktuellen Meldungen drauf. Wenn die 4 Meldungen all das gleiche anzeigen, ist es entweder eine sehr wichtige Geschichte oder eine bezahlte Kampagne in meinen Augen. Mhm. Das ist so, wie ich normalerweise in diese Themen rangehe. Und da merkt man, normalerweise, dann steht da irgendwie sowas wie Messerangriff, der Täter, ein 19-jähriger Syrer oder sowas. Das steht immer schon in der Überschrift drin. Mhm. So, da gab es ja jetzt letztens in Solingen nochmal diesen Angriff. Da haben wir auch letztens nochmal so privat drüber gesprochen oder auch hier, aber jetzt nicht im Podcast, meinte ich halt. Und dann bekommt man aber zum Beispiel, hast du den Angriff in Moers mitbekommen?
Ja klar, in Moers oder jetzt die Frau.
Genau, sagst du ja klar, genau. Aber der Punkt ist halt, schau dir an, wie groß das medial vertreten wurde.
Weißt du, warum ich den mitbekommen habe? Weil meine Frau einer bestimmten Seite auf Instagram folgt, die sich genau versucht, so objektiv an diese Sachen heranzugehen. Also ein Journalist, der sehr versucht, sehr objektiv zu sein. Mhm. Und die meinte dann so, hast du von der Sache in Moers mitbekommen? Ich so, nö, was war denn da? Ja, da hat ein Mann, psychisch kranker Deutscher, mit Messer um sich gestochen.
Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist jetzt ein verwirrter Einzeltäter.
Und ich dachte auf einmal so, okay, ja, alles klar, ich muss mich mal ransetzen. Ne? Und dann kam ja noch die Geschichte mit der Frau in dem Bus. Ne? Mhm. Solche Sachen, wo dann auch, also so in meiner Bubble teilweise gar nichts von auftauchte.
Genau, weil das ist eben der spannende Punkt an der ganzen Geschichte. Also Moers ist in der Nähe von, also da, wo meine Eltern leben. Mhm. Und deswegen hat einfach auch nochmal mehr einen Bezug dazu gehabt und dann war es auf einmal deutlich nahbarer. Und das ist ein Modell, das man irgendwie auch aus den Vereinigten Staaten kennt, dass es immer darum geht, wer hat den Akt begangen und je nachdem ist es ein systematisches Problem oder es ist ein verwirrter Einzeltäter. So, und dann merkt man halt, das ist so eine Facette dessen, die ich persönlich sehr interessant finde, dass ich merke, okay, in dem Rahmen wird ein gewisses Bild geschaffen. Jetzt muss ich mich trotzdem fragen, ist das ein systematisches Problem, was tatsächlich entsteht oder nicht? Und dafür muss ich mich halt wirklich ransetzen und gezielt mich selber persönlich mit dem grundlegenden Problem auseinandersetzen. Mhm. Also ich brauche konkrete Zahlen. Ich muss wissen, wie diese Zahlen gewonnen werden. Das ist halt der Schritt, der für die meisten Menschen teilweise so ein bisschen zu viel ist, aber das ist etwas, wo ich euch raten kann, wenn ihr eine systematische Veränderung wahrnehmt oder verspürt, müsst ihr euch immer dessen bewusst sein, was ist die Ursache dessen? Ist die Ursache eine tatsächliche Veränderung in der Atmosphäre, die ihr wirklich wahrnehmen könnt? Oder ist euer Blick durch das, was ihr quasi gelesen habt, auf etwas geschärft, indem etwas anders war? Ein gutes Beispiel dafür ist halt, dass als ich so 11 war oder so, hat mein Dad die Firma gewechselt und durfte sich einen neuen Firmenwagen konfigurieren. Und da sind wir so in 2, 3 Autohäuser gegangen, haben uns irgendwie Autos angeguckt, ne? Und dann war es halt so, dass ich das Gefühl hatte, danach eins dieser Fahrzeuge, was wir uns da irgendwie angeguckt haben, überall auf der Straße zu sehen. Mhm. Okay, der Grund dafür ist, dass ich das erste Mal einen geschärften Blick auf diese Sache hatte, weil ich dieses Fahrzeug vorher nicht so wahrgenommen habe. Das Thema nennt man Confirmation Bias. Das heißt, ich habe irgendwie eine Voreinstellung im Rahmen von, also Confirmation Bias ist jetzt in dem Auto vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber prinzipiell ist es so, dass wenn ich eine gewisse Vorstellung von etwas habe, dann fällt es mir deutlich leichter, äußeren Input danach zu filtern, was dieses Konzept stützt, also was diese Meinung tatsächlich auch stützt. Das heißt, wenn ich eh schon mit einer vorgefertigten Meinung an ein Thema rangehe, es ist sehr, sehr, sehr leicht, dieses Thema so stark zu füttern oder diese Einstellung so stark zu füttern, dass ich im Nachhinein den Eindruck habe, es ist ein tatsächliches Problem, was da besteht. Ich möchte jetzt im Rahmen der Messerattacken, weil ich selber eben die Zahlen in letzter Zeit nicht überprüft habe, gar nicht darüber sprechen, ist es ein Problem oder ist es kein Problem, sondern ich würde euch einfach raten, da selber mal Recherchen anzustellen. Und da geht es eben nicht darum, so, ich habe mal die Tagesschau reingelesen. Ich zum Beispiel bin großer Fan davon, ich gucke mir die Quellen an, die die Tagesschau dann nennt. Wenn da keine stehen, ist das absolut lächerlich. Das geht nicht. Das heißt, gerade das war so ein Thema, wo ich immer gemerkt habe, ich hatte irgendwann mal im Rahmen...
Entschuldigung, die Tagesschau nennt Quellen?
Habe ich anderthalb Mal mitbekommen. Es war zum Beispiel, es gab irgendwann mal eine Meldung.
Du meinst, die sind im Videoformat, das was abends kommt, die Nachrichtensendung?
Nee, ich meine die Artikel.
Ach so, die Artikel, okay, alles klar.
Danke. Ja, die Artikel, sorry. Ja, ja. Also quasi online irgendwie, die Zusammenfassung, okay. Ne, ja. Irgendwie sowas. Oder, keine Ahnung, es gibt auch andere Beiträge. Ja, also jetzt war jetzt ein Beispiel, wo ich genau darauf eben gestoßen bin, dass da gab es irgendeine Meldung, da ging es irgendwie um irgendwas, was die STIKO damals irgendwie während der Corona-Phase hatte, die STIKO irgendwas gesagt, also vermeintlich behauptet. Und die Tagesschau hat irgendwie, es ist ein bisschen kompliziert, aber es wurde irgendwie Stellung dazu bezogen. Und dann wurde eine Quelle genannt. Und diese Quelle, die genannt wurde, hat etwas behauptet, laut der Tagesschau, was irgendwie nicht in mein Bild davon gepasst hat, was ich mir vorher angelesen hatte. Und dann war ich jetzt, okay, interessant, diese Quelle würde mich jetzt komplett in meiner Überzeugung angreifen. Das heißt, ich muss mir angucken, hat das Ganze Hand und Fuß? Ich habe nachgelesen, in der Quelle stand das Gegenteil dessen drin, was die Tagesschau behauptet hat. Mhm. Das ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Aber da ist halt der Punkt, wo ich merke, okay, ich muss mir immer dessen bewusst sein, die Leute, die solche Artikel schreiben, sind auch erstens Menschen, die zweitens Meinungen haben, die drittens eventuell noch Interessengruppen vertreten. Das heißt, das ist immer eine Sache, die ich mir dessen im Hinterkopf bewusst sein muss. Das heißt, um das Ganze zusammenzufassen, was ich eigentlich hier sagen wollte, gerade wenn ihr eine neue Angst empfindet oder wenn ihr merkt, okay, irgendwie habe ich eine plötzliche Veränderung meines Sicherheitsgefühls in der Bewegung in meinem Alltag, fragt euch bitte, warum. Ich werde gleich auf die legitimen Gründe eingehen. Wenn es sowas ist, ist es immer wichtig zu verstehen, also ich meine jetzt vielleicht geschaffene Angst, ist es wichtig zu verstehen, ich brauche oft einfach nur Verhältnisse. Das ist eine Sache, die oft wirklich, wirklich weiterhilft. Weil das ist das Grausame an so Geschichten, wenn man über solche Geschichten wie Messerangriffe spricht, sowas zu sagen wie, ja, waren jetzt ein, zwei, ist immer ein komischer, also man ist immer in einer komischen Position, wenn man diese Meinung vertritt. Genauso wie man über irgendwas, ich meine, das war bei den Affenpocken jetzt auch ein Thema, dass Leute waren so, ja, aber da sind jetzt nur so und so viele Leute dran gestorben. Und das ist nämlich das Gefährliche daran, weil das ist ein sehr valider Punkt, der sich aber sehr grausam anhört, wenn man ihn vertritt. Ne, dieser Punkt von wegen, ich brauche ein Verhältnis davon. Aber im öffentlichen Raum hört es sich immer schrecklich an, wenn ich sage, es sind ja nur so und so viele Menschen gestorben. Hört sich immer scheiße an. Ist immer ein schlechter Punkt, immer eine Position, die man nicht vertreten möchte eigentlich. Aber es ist da eben wichtig zu verstehen, okay, ist die Reaktion, sei es mein Gefühl, sei es eine verhärtete Position der Machtausübung, vielleicht auch der Gewaltausübung oder der Kontrollen, ist all das rechtfertigbar anhand der Veränderung, die tatsächlich beobachtbar ist. So, und das ist, glaube ich, das erste Ding. Ne? Informiert euch darüber und versteht, wo eure Angst herkommt. Weil oftmals, und das ist eine Sache, die habe ich damals, also in der Werbepsychologie ein sehr, sehr großes Phänomen, wenn man sich Werbeartikel so aus den 10ern oder 20er Jahren anguckt, und damit meine ich letztes Jahrhundert, nicht dieses, ne? So, dann ist es total interessant, manchmal zu sehen, wie Sachen beworben werden. Also wir hatten dann im Hörsaal dann ein interessantes Beispiel, Rollschuhe haben sie beworben. Und da war dann so eine kleine Annonce in der Zeitung drin und dann stand da drin so, die sind aus dem und dem Holz, richtig stabil, tolle Geschichte, sind 4 Rallen dran, kannst relativ weit mitfahren, gute Geschichte, hochwertiges Produkt. So wurde damals beworben. Jetzt hast du aber das Problem im Laufe der Zeit durch extreme Überproduktion, du hast ein Überangebot. Und du musst dein Produkt über das Produkt anderer Leute setzen.
Klar, also musst du Emotionen wecken.
Du musst Emotionen wecken, genau.
Weil du musst das Gefühl verkaufen, was du empfindest, wenn du mit diesen Dingern rumfährst.
Genau, genau.
Und nicht, die sind aus Holz und holzwurmfrei und keine Ahnung, und du kriegst keine Blasen da drin, weil sondern
das löst kein Gefühl
in dir aus. Du führst den Fahrtwind, du fühlst dich wie eine Fee, die durch den Wind segelt, genau. Und keine Ahnung.
Und das ist das, was NLP eigentlich, tun soll.
Ja.
Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die stärkste Emotion, die dich am ehesten zur Handlung oder zu unterlassen eine Handlung anregt, ist Angst. Das heißt, im Endeffekt, wenn du mal anguckst, was fast jede Werbestrategie tut, ist eine Angst in dir zu wecken. Blödes Beispiel ist, wenn ich mir jetzt sage, hey, irgendein Parfum, ne, du bist sexuell nicht adäquat, du wirst niemals als Partner in Frage kommen, das ist eine Urangst. Die ist tiefer als alles, was du in deiner sozialen Programmierung drin hast.
Nicht fortpflanzen ist ein Problem.
So, und dann merkst du auf einmal, zack, oh nein, scheiße, ich brauche dieses Parfum. Und interessanterweise passiert das Gleiche im Rahmen von sozialer Entwicklung, das nennt sich dann Social Engineering beispielsweise. Wenn ich sage, okay, ich möchte ein gewisses Bild in der Bevölkerung erzeugen, gibt einen Subbereich, der nennt sich Empörungsmanagement. Das heißt, ich muss die Leute angstvoll bekommen, damit sie dann aggressiv das durchsetzen, was ich eigentlich möchte.
Ja, klar.
So, und ein gutes Beispiel dafür ist halt, wenn man auf der anderen Seite irgendwie komplett von unserem versagenden Wirtschaftssystem ablenkt oder ne, so solche Geschichten, wird auf der anderen Seite mal eben kurz irgendwie gesagt, hör mal, die 5 Ausländer, die über die Grenze gekommen sind, die 5 Immigranten oder Flüchtlinge oder wie auch immer sie dann in dem Kontext genannt werden, die nehmen euch hier wirklich eigentlich die Arbeitsplätze und Frauen und was weiß ich was weg. Urangst angetriggert. Da geht es immer darum, dass eine andere Interessengruppe, die ich arbiträr ziehe, deine Interessengruppe bedroht. Und dann möchte ich halt aufzeigen, dass das ein Unterschied ist, der in der Natur der Menschen liegt. Das heißt, das ist auch eine unüberwindbare Brücke. Man kann gar nicht miteinander reden. Und dann im nächsten Schritt, ja, das. Und dann passiert das, was gerade in England passiert. Wenn du dir anguckst, dass irgendwelche Faschobriten da anfangen, Moscheen anzuzünden, und dann hast du quasi auf der offenen Straße teilweise Straßenschlachten irgendwo in London. Ja. Ne? Und das ist so ein Ding, wo ich sage, das Ding ist orchestriert, das ist eine Sache, die ins Leben gerufen wird, weil da politische Interessen hinterstehen. Und da rate ich euch einfach.
Ist ja auch angeheizt worden, ne?
Von absolut, 100%.
Rechtspopulisten.
Ja, ja. 100%. Ja, ja. Und das ist halt ein Motiv, das sich im Moment komplett durch Europa zieht, dass Leute ganz gerne aus irgendeinem Grund genau auf diese Kerbe draufschlagen wollen, weil wenn es dir generell schon so scheiße geht, durch die realen Faktoren, die dein Leben bestimmen, und da geht es halt um Fiskalpolitik, um Und ganz viele kleine Bereiche, wo du sagst, da könnte man Schrauben drehen, wie auch immer. Es gibt so viel, was man verbessern könnte, um das alltägliche Leben der Menschen zu verbessern. Aber dadurch, dass immer weniger Ressourcen da reingehen und immer mehr Ressourcen in gewisse Subbranchen, die halt starke Lobbyverbände haben, rübergeschoben werden, hast du das Problem, dass du da irgendwie eine Rechtfertigung für schaffen musst. Und wenn du halt sagst, hey, wir zwacken immer mehr Geld aus sozialen Programmen ab oder aus der Schulsanierung oder wie auch immer, wo auch immer Geld rausgezogen wird, naja, da musst du halt irgendwie einen Grund dafür aufführen. Und in dem Moment sagst du einfach, ja, das sind die, und jetzt quote, scheiß Ausländer oder sowas. Mhm. Und damit schürst du halt in einer Bevölkerung, die sich dann nicht dagegen oder dagegen informiert, das finde ich eine starke Formulierung eigentlich, dagegen formuliert natürlich echt ein Problem an. So, und das kombiniert mit sowas wie, es liegt in der Natur dieser Menschen oder in der Kultur oder wie auch immer, dass da irgendwie Sachen irgendwie offen ausgehandelt, ne, dass es alles gewaltsam sei und wie auch immer, ich zeuge da halt einfach ein gewisses Bild einer Bevölkerungsgruppe, die ich dadurch isoliere und den breiten Pulk der Menschen gegen diese Leute radikalisiere. Und da ist es halt einfach in meinen Augen sehr erfolgreich, wenn man sagt, okay, ich kriege ein Gefühl für Perspektive, also wie groß sind die Nummern tatsächlich, was passiert da wirklich und ich muss ein Verständnis aufbauen. Das passiert am ehesten, wenn ich mit den Menschen rede, vor denen ich Angst habe. Ja. Weil da verstehe ich dann teilweise so Geschichten wie Leute, die aus Afghanistan, aus Syrien rüberkommen und dann als alleinige Brotgewinner quasi ihre gesamte Familie versorgen sollen, die dann aber nicht arbeiten dürfen. Dann merkst du, okay, das stellt einen systematischen Druck dar, den diese Leute auf einmal ausgesetzt sind. Und auf einmal verstehe ich vielleicht ein bisschen mehr gewisse Verhaltensstrukturen und sowas. Und da würde ich euch einfach raten, wenn ihr das Gefühl habt, okay, ich habe eine ganz abstrakte Angst und ich kann nicht genau sagen, da und da kommt das her. Oder das ist nämlich der Unterschied zwischen Sorge und Angst, weil Sorge ist quasi ein Stressfaktor. Ich kann drüber nachdenken und kann irgendwie agieren. Angst ist etwas, das lähmt, weil es ist allgegenwärtig und unspezifisch. Und gerade wenn ihr eine Angst habt, setzt euch bitte mit dem Thema auseinander und ich verspreche euch, es wird euch Druck aus dieser Angst rausnehmen. Und ich glaube, das wäre etwas, wenn das die breite Bevölkerung in Deutschland machen würde oder in Europa, auf der Welt, ist auch egal, wie groß wir das jetzt ziehen wollen, aber dann gäbe es weniger dieser Probleme, weil manche dieser Probleme sind in einem Vakuum erzeugt worden und dann auf die Bevölkerung losgelassen worden. Und das ist, glaube ich, die eine Hälfte dessen, wo man sagen kann, wenn es wirklich nur ein Gefühl ist und ich kann objektiv nachvollziehen, okay, eigentlich ist dieses Problem nur etwas, was ich sehen kann, wenn ich von Leuten konstant Content irgendwie vielleicht konsumiere, der mich auch angstvoll macht. Und da finde ich, sind gerade auch die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland auch wirklich schön stark weit vorne mit dabei. Und dabei auch wenig verlässliche Quellen zu sehen bekomme und ich eigentlich niemals den Bezug dazu bekomme, was eigentlich da vor Ort, was die Ursache für das ist, wovor ich eigentlich Angst habe, dann kann ich euch versprechen, informiert euch über das Thema und es wird weniger. Mhm. Ich finde, ein gutes Beispiel für sowas ist, ich habe letztens mit jemandem geredet, der hat einen 125er Motorradführerschein gemacht. Mhm. Ne? So, und ich meine, diese Motorräder gehen normalerweise so bis 120, ne? Das ist auch schon wirklich genug, um sich tot zu fahren. Und der hat sich dann eine Motorradkluft gekauft, ne? Bei einem der großen so deutschen Motorradfachhandelgeschichten. Mhm. Ne? So. Und das Ding war irgendwie A-gerated. Es gibt A, AA, AAA. Und das Ding war irgendwie A-gerated, also quasi nur bis irgendwie 50 oder 70 km/h oder sowas. Ne? Das war so Textilkacke. Mhm. So. Und ich meinte zu ihm so, Junge, wann hast du die gekauft? Er meinte, ja, vor einer Woche oder so. Und ich meinte, hast du den Zettel noch? Bring die zurück. Ne, das geht nicht. Da meinte er so, ja, warum? Und da meinte ich zu ihm, wenn du dich mit der Kluft langlegst, das ist Textil, das schmilzt dir in die Haut ein, das müssen die komplett abschälen. Das ist eine Riesengeschichte. Da kannst du lieber ohne fahren als mit dem Zeug. Das ist natürlich auch Quatsch, ne? Aber er meinte, ja, du weißt, was ich meine.
Du wolltest deine Position.
Genau. Und da meinte er so, ja, wie? Ne? Und dann haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Da meinte er so, ja, ich dachte mir halt, ich habe die da und da gekauft, ne, in diesem großen Fachhandel. Da meinte er so, das muss doch irgendwie vernünftig sein. Und da war halt der Punkt, dass ich meinte so, nein, weil das sind Leute, die wollen Profit fahren. Und genau das gleiche Problem ist, dass Leute mit einer gewissen Grundnaivität an öffentlich-rechtliche Medien rangehen. Und da kommen dann teilweise solche Bilder, warum? Dass man merkt, okay, derselbe journalistische Standard, den solche öffentlich-rechtlichen Medien vielleicht in den 70ern hatten oder sowas, den haben sie heute einfach stumpf nicht mehr. Die Gelder fließen da nicht mehr rein. Und
du meinst grundsätzlich auch Medien, jetzt nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern so. Ich sehe das Problem ja grundsätzlich allgemein in den Medien. Ne?
Genau, also das, öffentlich-rechtliche Medien.
Öffentlich-rechtlich, weil da ist jetzt, also ich sag mal so, öffentlich-rechtlich ist noch genug Geld drin. Ne? Also ich habe letztens einen Podcast gehört, ich glaube, die ARD oder so kriegt jedes Jahr alleine 2,5 Milliarden, mit denen sie was machen können.
Dann fragst du dich, wie das dabei rumkommt, was sie ja teilweise produzieren. Das ist immer eine andere Geschichte, ne? Aber da hast du recht, da ist wenigstens Geld drin.
Wobei ich jetzt auch nicht alles da verteufel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich eigentlich so Sachen wie zum Beispiel von Arte und so, ne, die setzen sich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, die setzen sich wirklich sehr reflektiert mit Dingen aus. Also ich möchte jetzt irgendwie jetzt ja. auch nicht so stehen lassen, dass jetzt öffentlich-rechtliche Medien so da jetzt irgendwie immer in so eine krasse Kerbe reinschlagen. Ja. Ich finde, die sind irgendwie noch im Vergleich in der Medienlandschaft noch am gemäßigsten. Natürlich gibt es dann auch hier und da schon mal vielleicht ein bisschen unglückliches Clickbaiting, aber ich sehe das so in der privaten Medienlandschaft noch stärker, ja. Also ich fand alles, was du jetzt gerade in den letzten 15, 20 Minuten gesagt hast, stehe ich voll und ganz dahinter. Nur jetzt mit den öffentlichen Medien, da würde ich jetzt nicht so drauf herumhacken. Ja. Da gibt es andere.
Da hast du recht. Also ich glaube, mein Bauchgefühl dabei war irgendwie.
Du hast an Medien damit, grundsätzlich.
Was ich damit abgreifen wollte, war eben Medien, die nicht durch direkte Kundeninteraktion finanziert werden. Das heißt, damit meine ich eigentlich auch so den privaten Sektor, die aber trotzdem so als. Also, ich wollte jetzt nicht Mainstream-Medien sagen, weil das hört sich immer so nach Aluhut an, weißt
ja,
du?
Ja, weiß ich.
Aber öffentlich-rechtliche ist nochmal spezifisch.
Ja, du hast die ganze Zeit öffentlich-rechtlich gesagt, weil öffentlich-rechtlich, meine Lieben da draußen, ist halt einfach alles, was mit der GEZ-Gebühr bezahlt wird, ja? So, und das ist ARD, ZDF, die ganzen Dritten und all sowas, Arte. Und die empfinde ich jetzt, also du meinst grundsätzlich damit die... Also grundsätzlich, sagen wir mal, die Mainstream.
Die alteingesessene
die Medienlandschaft.
Genau, ja, das meine ich eigentlich. Du hast recht. Öffentlich-rechtlich ist eine Subgruppe, die ich gar nicht so rausfiltern wollte.
Genau,
und natürlich gibt es da auch bei unabhängig finanzierten Medienkonstrukten auch immer noch die Frage, erstens, ne, die müssen sich auch irgendwie finanzieren. Zweitens, vertreten die das, was die machen, vernünftig. Aber das ist immer so schräg, wenn ich manchmal irgendwie sehe, dass es YouTube-Kanäle gibt, wo ein Team hinter sitzt. Aber denkst du so, das sind YouTube-Kanäle. Und die kriegen das wirklich sauber recherchiert, je nachdem, was du dir anguckst. Ist immer wichtig, auch eine Vorauswahl zu treffen. Du kannst nicht einfach blind dem Kram glauben, aber es ist aber wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, welche Interessen werden eigentlich gerade vertreten. So. Aber ich kann euch versprechen, wenn ihr das vernünftig macht, euch da mal so ein bisschen annähert, und ja, sorry an alle GEZ-finanzierten Outlets, es gab einzelne Beispiele, wo ich sagen würde, auch peinlich schlecht recherchiert. Ne?
Ja.
Das ist absolut
aber
eine Sache.
Aber grundsätzlich sind die schon stabil.
Aber das ist eine Sache, wo ich halt sage, so, da reden wir.
Ja.
Ich will da nicht unbedingt ich will da eben nicht die Öffentlich-Rechtlichen raussingen, sondern ich möchte die eben einsortieren in ein grobes Bild, was ich in der Medienlandschaft wahrnehme. Ja.
So, ich wollte das jetzt nur nochmal festhalten,
du hast recht. Schön,
weil ich ja deine Meinung kenne und weil ich dich ja auch schätze, auch als Mensch und auch was von dem, was du von dir gibst. Und ich weiß ja auch, wie du das meinst, nur ich muss das jetzt nochmal so klarstellen, ne, damit das nicht falsch rüberkommt. Ja. Ja.
Das ist für abstrakte Bedrohung. Und jetzt kommen wir eher so zum Thema konkrete Bedrohung.
So, und ich hatte ja eben das Thema, im Grunde hättest du am besten damit angefangen mit dem Podcast, dann hätten wir erst mit den Abstrakten angefangen und dann mit dem Konkreten und mit den strukturellen Dingen, weil ich hatte ja eben schon direkt das Beispiel gebracht, strukturelle Sachen, wo halt diese Person, die jetzt halt dabei ist, irgendwann mal ihr Abi machen wird in 2-3 Jahren, die jetzt einfach jetzt schon einfach wirklich konkrete Gefahrensituationen empfindet und einfach merkt, hier, wo ich hier groß würde, ist einfach nicht geil. Ja, und ich muss hier raus. So, und das ist natürlich eine Sache, die Möglichkeiten, die man hat. Ja, aber ich finde das, was du alles gesagt hast, unfassbar wichtig, um sich dann halt so diese... diese Beschränkung, die man sich dann selber macht im Kopf, wenn man dann anfängt, so an dieser Angst immer weiter sich reinzusteigern, und dann wird das auch noch bestätigt durch die sozialen Medien, ne? Oh, um Gottes Willen, ja. Und auch, was halt auch wichtig ist, ihr Lieben, wenn ihr wirklich einen Artikel lest, ne, 80% der Menschen lesen nur noch die Titel. Jetzt schaut euch bitte den kompletten Beitrag an. Lest es euch komplett durch, ja. Wie viele Leute wirklich nur noch ihre Meinung bilden, weil sie den Titel lesen, dann ihr vorhandenes...
Oh, habe ich doch immer schon gedacht. Oh.
Genau. Also, ja. Und dann hat man quasi nur noch diese Information darunter. Ne? Ich kann das verstehen, die Medienlandschaft, vor allem die privat finanzierte Medienlandschaft, die hat es natürlich auch extrem schwer. Früher hat man schön Zeitungen verkaufen können und die Leute haben sie gekauft, und heutzutage kaufen die Leute kaum noch Zeitungen. Also muss man einfach sehen, wo man bleibt. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann anfängt mit Clickbaiting, ne? Aber selbst da, und das möchte ich an der Stelle festhalten, gibt es dann halt auch so fantastische Verlagshäuser, die allerdings auch familiengeführt sind, wie die Zeit. Ne? Die Zeit hat es tatsächlich geschafft, habe ich letztens einen interessanten Podcast gehört, von irgendwie 70 Millionen Euro Umsatz jetzt in der heutigen Zeit auf über 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr zu kommen. Ja? Also die haben da einen fantastischen Chefredakteur umgeben von einem fantastischen Team, und was die da in den letzten 20, 25 Jahren aufgebaut haben, dass die dann dieses familiär geführte, das ist wirklich schon eine Familie geführt, nicht irgendwelche Aktionäre oder so darüber, wo es dann wirklich um Skalierung geht, sondern die haben immer gesagt, wir wollen den Charakter unserer Zeit so aufrechterhalten, und wir wollen dann, dass wir vernünftigen Content produzieren,
produzieren. Und die haben fantastische Podcasts, die Zeitung ja. ist super. So, also die Möglichkeit gibt es. Also es gibt dann halt dann auch so Juwelen wie die Zeit in der Medienlandschaft, wo man einfach sagen kann, ja, die haben es halt geschafft, trotzdem, auch ohne hartes Clickbaiting und so, gute, positive Produkte abzubilden und so weiter. Aber okay, das soll jetzt hier nicht wieder ein Medienpodcast werden. Kommen wir einfach zu konkreten Vorschlägen.
Aber war in meinen Augen trotzdem halt ein wichtiger Punkt dabei, dass ich eben da auch differenzieren können
absolut,
muss.
Ne? Absolut, absolut.
Das ist, glaube ich, so dass der Leitfaden, der euch echt weiterbringen kann, ist, wenn ihr nicht darauf zeigen könnt, was konkret eure Sorge ist, dann ist es normalerweise eine abstrakte Angst. Und gerade, also ich meine, es gibt natürlich auch so Leute, die dann halt irgendwie sagen, ja, meine konkrete Bedrohung sind die Ausländer. Ja, das, was genau passiert, ne? Das ist immer so diese Frage, die dann so damit rumschwingt. Aber im Endeffekt ist halt immer der Punkt, wenn man manchmal nicht versteht, wie stark zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist in den Vereinigten Staaten, wie sehr immer irgendwie da über mexikanische Immigranten irgendwie runtergefeuert wird. Und merkst halt, aber die mexikanischen Immigranten stärken das Wirtschaftssystem der Vereinigten Staaten. Das ist total absurd, quasi auf diese Leute draufzuhauen, weil
irgendeiner
die
muss es sein.
Genau, aber das ist aber, genau der Punkt, den ich damit meine.
Aber wir wollen jetzt auch nicht in Herabrede stellen, ne, dass natürlich auch so gerade in der Zeit 2015, 2016, 2017 halt auch Personen hier rübergekommen sind, die auch teilweise ein Problem darstellen, aber es sind halt nicht alle. Nochmal Leute, ich war damals, habe ich in einem Integration Point gearbeitet, da waren über 1400 Personen mit Migrations- oder mit Fluchthintergrund, ja, also mit Flucht aus ihrem Land, nicht Flucht aus dem Gefängnis. Und ganz ehrlich, davon waren wirklich gefühlt, also wir hatten da keinen, wo man wirklich das Gefühl hatte, irgendwelche kriminellen Absichten oder hier läuft irgendwas schief. Ne? Und alle, die schon mal studiert haben und wissen so, bei empirischen Studien, dann nimmt man halt gerne schon mal eine Zahl von 1000 Menschen, um wirklich mal so ein bisschen belegbares Material heranzuschaffen. Und jetzt reden wir von 1400, ja. Natürlich, ja, aber da auch welche dabei, die irgendwie jetzt nicht so wirklich Bock hatten, dann schon mal zu arbeiten, ja. Aber ganz ehrlich, bevor ich zum Integration Point gekommen bin, kann ich euch auch Dutzende bis Hunderte von Fällen von Deutschen erzählen, ja, die keinen Bock hatten zu arbeiten. Also das lag jetzt nicht an der Tatsache an sich, weil das jetzt ein Ausländer war, der keine Lust zu arbeiten, sondern es waren einfach die Strukturen, ne, die halt dann auch einfach im Jobcenter gegeben worden sind.
Und der Sprung von zu schlechten Konditionen zu arbeiten zu, ich steche jetzt irgendwelche Leute ab, ist auch nochmal ein sehr großer.
Absolut,
ne?
Dann müssen ja eben, also das ist, genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also da müssen ja auch, ganz ehrlich, da gibt es wirklich um Menschen, die keine Bindung haben, die einfach strukturlos sind, etc. So, und das Gleiche sieht man halt deutschen sozialen Räumen. Ne? Ja. Nur halt Kevin und Jason kann man halt nicht abschieben. So, das ist der Punkt, ja. So, ja, wo wir sehen schon, ne? Da wo sie wohnen, ist ja schon oftmals eine Strafe. Aber der Punkt ist ja der, jetzt mal im Ernst, Leute, ne? Das muss man einfach immer mal so betrachten. Ne? Wir wollen hier nicht schönreden, in keinster Weise. Und ganz ehrlich, wenn irgendjemand, es gibt dann auch ein paar Fälle in Deutschland, wo Leute richtig harte Strafakten haben und wo dann einfach auch dann teilweise irgendwie aufgrund von Unterbesetzung die Abschiebung herausgezögert worden ist oder konnte nicht durchgezogen werden oder da war man halt vielleicht auch schon mal ein bisschen lapidar, ja, ganz ehrlich, ich bin so der Typ, wenn die Person verurteilt wird, ich würde da auch irgendwelche Tagessätze ausmachen, wo man sagt, wenn man mit so einer entsprechenden Härte von Tagessätzen, daran wird ja oft gemessen, wie schwer auch so der Grad ist, man sagt so Tagessatz so und so an Strafen etc., dann geht es direkt am nächsten Morgen, geht es einfach zu einem Flugzeug, ja, und dann geht eine schöne Sammelmaschine wieder zurück und dann ist der Drops gelutscht. So, also der Meinung bin ich auch absolut, obwohl ich auf der anderen Seite auch Verständnis für jeden Menschen habe, der hier in dieses Land kommt, um sich ein besseres Leben aufzubauen, gerne ein Teil dieser Gesellschaft sein kann, möchte, gerne auch sagt, ich bringe gerne Teil meine Kultur mit, weil das ist ja auch ein Teil dieses Menschen, was ihn ausmacht, aber alles, was passiert, immer unter dem Schirmmantel des Grundgesetzes, ja, wir halten uns alle ans Grundgesetz, wir halten uns alle an die gleichen Spielregeln und dann kann im Grunde jeder machen und tun, was er möchte, solange er keinem anderen schadet. So, das ist meine persönliche Meinung. So, gut, jetzt die Tipps. Die Tipps, was kann man denn Gutes tun, damit man sich trotzdem noch so ein bisschen sicherer fühlt? Also, wie der Jan gerade schon so hervorragend analysiert hat, finde erstmal den Ist-Zustand heraus, warum du jetzt gerade dich in dem Moment eigentlich schlecht fühlst. Ist es wegen den Personen, die mit in den Bus eingestiegen sind? Kennst du die? Hast du mit den Personen schon schlechte Erfahrungen gemacht? Gucken die Personen dich an? Gibt es da irgendetwas, was dir Signale gibt, dass du ein komisches Gefühl haben musst? Ist dieses Gefühl berechtigt? Ja, das ist halt auch. Muss man einfach mal durchgehen lassen. So. Und wenn du jetzt mit dem Bus fährst, ja, dann setz dich, das ist der alte Klassiker, vorne einfach zum Fahrer des Busses, zum Busfahrer, ja, und dann, damit du dich einfach da in der Nähe aufhalten kannst oder in der Straßenbahn, ja, oder setz dich zu Menschen, wo du einfach sagst, oh, die sehen sympathisch aus, ich glaube, da fühle ich mich auch einfach wohl, ja, so, und dann setzt man sich da in die Nähe, so, und ja, dass man sich einfach nicht alleine fühlt, ne? Dass man sich jetzt nicht irgendwie isoliert ist. Und wie gesagt, wenn man jetzt komplett alleine in der Straßenbahn kommt und da ist keiner, ja, ja, dann setzt man sich halt vorne zum Fahrer hin. Ne? Man darf zwar während der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden und nicht mit der Fahrerin, ja, aber man ist auf jeden Fall in der Nähe und man kann auf jeden Fall dann auch bei der Person schnell an der Scheibe klopfen und sagen, hier passiert gerade etwas. Die Person braucht dann nicht das Führerhaus zu verlassen, aber die kann auf jeden Fall dann die Polizei rufen und euch dann auf die Art und Weise irgendwie helfen, ja. Ja, ansonsten, wenn ihr morgens zur Arbeit geht, ja, und ihr meint, ihr geht zu Fuß, weil es einfach gesund ist, ja, es gibt da auch keine hundertprozentigen Sicherheiten. Man kann jetzt auch nicht sagen, ja, geh immer den längeren Weg, wenn das der der sichere Weg ist, ne? Jan und ich haben vor gefühlt 100 Folgen mal von der Geschichte erzählt, wo eine Dame vergewaltigt worden ist, weil sie halt den vermeintlich sicheren Weg gewählt hat und nicht den kurzen, der angeblich gefährlich ist, und ihr ist trotzdem was auf dem langen Weg passiert. Also das heißt, es ist halt auch unglaublich schwer, dann immer so dogmatische Tipps und Tricks zu geben. Ne? Deshalb finde ich halt seinen kurzen Monolog so super, dass man sich erstmal anfängt, wirklich so mit sich selbst zu beschäftigen und auch zu überlegen, was bringt mich denn dazu, auch Angst zu haben, ja? Zum Beispiel machen wir das auch, wenn wir ein Basisseminar haben, ne? Wenn wir ein Basisseminar machen und wir haben definiert, was gibt es eigentlich für Gewaltformen, dann gehen wir auch immer darauf ein, dass wir erstmal sagen, okay, was kann denn, dass wir analysieren, das soll keine Schuldzuweisung sein, aber dann analysieren wir, was gehen denn zum Beispiel für Gefahren aus aufgrund meines Verhaltens, ja? Gibt es da irgendwie manchmal so komische Sachen, die ich mache, ja, dass ich möglicherweise andere Personen damit unnötigerweise provozieren könnte, ja? Oder morgen früh habe ich hier wieder 23 LehrerInnen, ja? So, und ja, nachdem wir die große Runde gemacht haben und alle haben vorgetragen, die Fragen beantwortet haben, die ich gestellt habe, so in breiter Runde, ne? So was ihr Ziel ist und so weiter und so fort. Und wir steigen dann an mit dem eigentlichen, also mit dem Hauptteil des Seminars, wird es erstmal unangenehm und dann geht es erstmal darum, dass sich alle mit sich selber beschäftigen müssen und überlegen müssen, ja, was gibt es denn von mir, was gibt es denn so für Triggerpunkte in meinem Leben, dass wenn jetzt eine Person mir blöd wird, ja, oder ich auf Personen treffe, dass die Person mich je nachdem in meinem Verhalten so triggern kann, dass ich auf einmal mich unprofessionell verhalte und die Situation eskalieren kann. Ja, also ihr seht, wir kehren da immer sehr gerne erstmal vor unserer eigenen Türe, dass wir sagen, okay, ich kann jetzt eigentlich weitestgehend potenziell ausschließen, dass ich jetzt hier irgendwie Öl an mir habe, was ins Feuer tropfen könnte, ja, und dass das Ganze hier wirklich hochgeht. Und wenn man das erstmal geklärt hat und man weiß ganz genau, man ist ja genauso, ich sag mal, entzündlich wie Löschsand, ja, dass man dann sagt, okay, jetzt fangen wir uns damit zu beschäftigen, über Feuer und über irgendwelche Dinge, die um mich herum passieren können, ja. So, und dann können wir uns auch darum kümmern, was machen andere mit mir, ja. Was kann mir jetzt tatsächlich passieren, so. Und dann war halt die Frage auch mit dem Feiern, haben Jan und ich auch mal einen schönen Podcast zugemacht, wo wir gesagt haben, ja, wenn du feiern gehen, alles super, aber wenn du alleine feiern gehst, ja, du sollst den Abend genießen und so weiter, aber wenn du jetzt zum Beispiel alleine wohnst, ja, dann triff einfach ein paar Sicherheitsvorkehrungen, wenn du das möchtest. Du kannst natürlich auch auf das Kölsche Grundgesetz berufen und dich auf dem einen Artikel, der sagte, das hätte noch immer Jotiang, ja, also es ist immer noch gut gegangen. Aber du kannst natürlich auch genauso gut unsere Tipps befolgen und sagt, ja, ich erzähle einer Freundin, wo ich heute Abend feiern gehe, oder wenn ich eine WG-Partnerin habe, ja, sage ich, pass mal auf, bleibst heute Abend zu Hause, ja, cool. Ja, ich gehe heute mal in einen neuen Club, ne, willst du mitkommen? Nee, okay, wo machst du denn? Ja, ich bleib heute zu Hause, alles klar. Ich bleib auf jeden Fall, ich gehe heute in den neuen Club, soll sich was verändern, ich schicke dir auf jeden Fall eine WhatsApp und ich will aber nicht so lange machen, weil ich muss morgen früh auch um 7 Uhr wieder raus. Kannst du mir einen Gefallen tun, wenn ich um spätestens um 2 nicht zu Hause bin, kannst du mir kurz eine WhatsApp schreiben, mal fragen, wo ich bleibe, ja, oder was auch immer. Oder ich schreibe dir, ja. Kann ja auch sein, dass ich vielleicht woanders nächtige, aber dann schreibe ich dir das. Dann kann man solche Sicherheitsmaßnahmen machen, so. Und wenn man jetzt einen Typen oder was auch immer auf der Party kennengelernt hat, dann sagt, auch komm, dann mach ich, hab ich noch bis 7 Uhr morgen früh Spaß und dann muss ich eh raus, dann gehe ich schnell duschen, gehe dann zur Arbeit. Kann man ja machen, wenn man eine erwachsene Person ist, ist ja in Ordnung. Aber dann würde ich auf jeden Fall meiner WG-Partnerin schreiben, oder WG-Partner, ey, ich habe jemanden kennengelernt, ja, wir gehen jetzt hier und hier hin, ich gehe zu dem nach Hause oder zu ihr, ja, ich würde dann einfach mal die Adresse schicken, wo ich mit reingehe, einfach um so ein Backup zu haben, um mich abzusichern, ja, so solche Sachen würde ich machen, oder dann fühlt man sich auch, wenn man dann in so Gespräche reingeht, wenn man dann Menschen kennenlernt, wenn man weiß, ey, cool, ich habe jetzt ein Backup, fühlt man sich einfach sicherer, ja, wenn man einfach so ein, ja, wie man so sagt, auch im Milieu einen Rücken hat, ja, so, und das sind halt so diese Kleinigkeiten, die euch dann so in alltäglichen Dingen auf jeden Fall auch sicherer machen können, ja.
Ich glaube, dass es so zwei, wahrscheinlich sogar mehr Komponente gibt, aber zwei große Komponente für konkrete Geschichten, und zwar Nummer eins, und da berufe ich mich jetzt auf den großen, der gar nicht so groß ist, aber Sharia Richmond, und zwar Nummer eins ist halt, was er immer sagt, er meint eigentlich in dem Kontext immer was anderes, aber er meinte immer halt so, der erste Schritt von kriegerischer Interaktion ist immer erstmal Intelligence, also irgendwie Informationssammlung. Und dabei geht es ihm normalerweise immer darum, den Punkt zu erklären, warum man eigentlich auch eine gewisse kampfsportliche Expertise haben sollte, weil man verstehen muss, was mir eigentlich so begegnen kann. Ich meine aber in dem Kontext nochmal was anderes. Und zwar Nummer eins, ich sollte erstens konstant Informationen über meine Umwelt sammeln können. Das heißt, es ist super wichtig, dass ich ein Verständnis dafür habe, dass ich eine gewisse Verantwortung dafür habe, zu wissen, was um mich herum passiert. Da haben wir, glaube ich, letztens auch schon mal drüber gesprochen, dass ich meinte, du wirst mich zum Beispiel niemals mit dem Rücken zu einer Lärmquelle finden. Das wird einfach nicht passieren.
Ja.
Es gibt außerdem so Kleinigkeiten, da geht es weniger darum, dass man, am Anfang denkt man da vielleicht noch so ein bisschen drüber nach, aber ist ja ganz nett, wenn es vielleicht so ein bisschen so ein kleiner neurotischer Tick wird, so Geschichten wie, vielleicht setzt man sich nicht mit dem Rücken zu einem Eingang oder so Geschichten. Mhm. Das können ja kleine Sachen sein, aber manchmal reicht das. Und das sind so kleine Dinge, die zum einen irgendwie dazu führen, dass ich eine potenzielle Gefahrenquelle früher erkenne. Und das können schon mal relevante Sekunden sein. Und das ist schon mal erstmal ein erster guter Schritt. Also macht euch Informationsaufnahme fähig. Das bedeutet nicht, dass ihr die ganze Zeit wie ein Chihuahua auf Espresso irgendwo durch die Gegend rennen müsst, um da irgendwie zu, ne, so. Es geht einfach nur darum, dass ich ein Setting habe, in dem ich weiß, okay, da wo ich jetzt bin, ich bin nicht blind in den Raum reingerannt, ja. Ein gutes Beispiel, was ich mal dafür super nice finde, ist, hast du jemals Männer, die auf Ziegen starren gesehen?
Natürlich.
Ein toller Film. Ja. Vor allem, wenn du halt auch weißt, wie viel davon wahr ist, dann wird es auch gruseliger, ne? Aber der entscheidende Punkt dabei ist halt, es gibt ja halt diese Szene, wo George Clooney, ich weiß nicht mehr genau, wie er in dem Film hieß, aber George Clooney spricht da.
Mach weiter.
Er spricht auf jeden Fall mit Ewan McGregor, ne, Obi-Wan quasi, was auch so witzig ist, wenn er sagt, ich bin ein Jedi Mind Warrior quasi, aber anderes Thema. Und er sagt halt so.
Aber das kommt auch nur gut drüber, wenn du Englisch, dann die englische Fassung. In der deutschen hat er das, glaube ich, nicht gesagt, oder?
Hat er nicht gesagt, er ist ein Jedi-Krieger?
Ich meine,
das gesagt? Ich weiß nicht, ich habe den immer noch nicht gesehen.
Okay, ja, okay.
Aber auf jeden Fall, er spricht dann ja halt mit Ewan McGregor, der da so ein Reporter ist, und er erzählt ihm da quasi über die MK-Ultra LSD-Experimente in den 60ern und 70ern. Es ist in dem Film ein bisschen abgewandelt.
Mhm.
Und was er halt sagt, ist, dass auch nach dem Motto, so die erste Stufe zur Erleuchtung ist Bewusstsein. So, ne? Und er meint dann so, wie viele Lampen sind in diesem Raum? Und Ewan McGregor guckt sich dann erstmal um. Und er sagt so, ich weiß, wie viele da in diesem Raum sind, ich habe mich nicht ich muss mich dafür nicht umgucken, es sind 12 oder sowas, ne? Und dann weiß er automatisch, okay, und das ist natürlich ein Zustand, der am Anfang vielleicht stressig sein kann. Also dieses, oh, ich muss mich die ganze Zeit daran halten und wie auch immer. Ich kann euch versprechen, das wird so einem, zum Teil einfach ein Automatismus mit der Zeit. Wenn ich ein Verständnis dafür bekomme, okay, ich weiß, was um mich herum ungefähr ist, ne, Sachen wie, ich weiß, wo ein Eingang oder ein Ausgang ist, dann kann ich davon nicht so wahnsinnig überrascht werden. Das ist genauso, wie wenn ich mich in ein Flugzeug reinsetze und am Anfang der im Sicherheitsbriefing wird mir erklärt, wo die Notausgänge sind. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann habe ich das Problem später nicht, dass ich davon total überrascht bin, dass das Flugzeug brennt und ich muss erstmal suchen, ah, scheiße, wo ist denn der Notausgang? Weiß ich dann einfach schon, wenn ich aufgepasst habe. So, und wenn man jetzt überdenkt, wie viele Leute bei diesen Sicherheitsbriefings ihre Kopfhörer aufhaben, ne, ich glaube, das ist, wie die meisten Menschen durch ihr Leben laufen.
Mhm.
Und sie wissen einfach nicht, wo sind die nächsten Türen. Sie wissen nicht, was gibt es für Gefahrenquellen oder sowas. Das ist wichtig. Also das ist Nummer eins. Ich muss offen dafür sein, Informationen überhaupt zu empfangen über meine Umwelt.
Mhm.
Nummer zwei, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ist, dass ich, wenn ich Informationen erhalte, nicht abwehre, was diese Informationen eigentlich bedeuten. Das ist übrigens etwas, was auch zu dem Thema vorhin noch gut passt, ne, zur Informationssammlung in Medien und sowas. Sehr wichtiger Punkt. Wenn ich Sachen bekomme, die vielleicht irgendwie mein Bild von meiner Umgebung verändern, dann sollte ich offen dafür sein, diese auch in mein Weltbild integrieren zu können, sofern sie sich als wahr herausstellen. Oder zumindest muss ich das Spannungsverhältnis zulassen, was das gerade erzeugt. Es kann sowas sein wie im Beispiel von, ich lese irgendwas, habe ich dann das Gefühl, okay, ich habe immer geglaubt, keine Ahnung, zum Beispiel Motorradschutzkleidung, die bei diesem Retailer verkauft wird, muss ja sicher sein. Und ich merke auf einmal so, nee, ist auch ein Konzern, der irgendwie Profit fährt. Ergo, ich muss aufpassen, was ich da kaufe. Ich kann nicht blind einfach sagen oder ein blindes System Vertrauen ranbringen. Im Rahmen einer Konfliktsituation kann das sowas sein wie, naja, ich habe noch nie in meinem Leben Stress gehabt, aber jetzt habe ich halt Stress. Und das muss ich dann auch zulassen, dass ich gerade Stress habe. Und ich darf nicht sagen, nein, ich hatte nie Stress, es ist gar kein Stress, es ist überhaupt kein Stress, ich weiß gar nicht, was Stress sein soll, also es ist gar kein Stress.
Hm.
Wenn ich das tue, das ist das Ding, wo dann, wie du immer sagst, das Vögelchen einschlägt. Das ist schlecht, weil dann lasse ich die Situation, obwohl ich mir dessen bewusst bin, weiter auf mich zurollen, ich lasse mich überrollen. Ich sehe gerade, du hast was rausgesucht.
Ja, ist gut, der hatte so einen coolen Namen, Lynn Cassidy.
Lynn Cassidy, genau.
Klingt wie ein Cowboy.
Das ist, stimmt, Lynn Cassidy hieß der der George Clooney. Ja. Die Figur. Genau, aber ich muss mir halt dessen bewusst sein, dass die Information, die ich gesammelt habe, eventuell auch einfach wahr sein kann.
Hm.
Das heißt nicht, dass ihr aggressiv durch die Welt gehen sollt und dann irgendwie Leute wie wegklopft, von denen ihr das Gefühl habt, sie könnten eine Gefahr werden oder so, aber es geht einfach darum, dass ich die Information, die ich erlangt habe, auch als potenziell wahr einsortiere und damit eventuell auch gewisse Handlungen informiert durchführen kann. Das heißt zum einen, ich kann eine Straßenseite wechseln, in einem kleinen Rahmen vielleicht.
Ja.
Nummer zwei, ich kann vielleicht, wenn ich merke, boah, ich habe gerade einen Auffahrunfall gehabt, mir steigt jetzt gegen die Person, mit der ich den Auffahrunfall hatte, steigt aus dem Auto raus, fängt an wild rumzupoltern, dann schließe ich die Karre ab. So einfach. Muss nicht aussteigen, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Ist nicht mein Problem. So. Und das sind so kleine Dinge, aber wenn ich da total einfriere und bin so, oh nee, ich habe doch nie Stress gehabt, dann macht er auf einmal die Tür auf. Ja, hätte man verhindern können. Ne? Das heißt, da ist einfach der Punkt, wo ich sage, Nummer eins, Informationssammlung. Nummer zwei, auch die Evaluation dieser Informationen ist wichtig. Und dann Nummer drei, das hast du eigentlich vorhin schon gesagt mit den Lehrern, fand ich einen sehr, sehr guten Punkt, psychologische Hygiene. Ich muss gewisse Grenzen abgeklärt haben in mir selber. Ich muss verstehen, wie ich mit Stress umgehe. Ich sollte außerdem auch Triggerpunkte von mir kennen. Ne?
Mhm.
So, wenn ich zum Beispiel totales Problem mit habe, wenn etwas laut wird, muss ich mir dessen bewusst sein. Ich kann sowas auch gezielt üben übrigens. Eine Sache, die auch im Training immer mal wieder hier angesprochen wird. Und ein weiteres Thema, was auch wichtig ist, ist eben, dass ich verstehe, dass vielleicht gewisse Sachen, die ich in der Umgebung wahrnehme, vielleicht auf einmal bei mir ein gewisses Gefühl auslösen der Bedrohung, die vielleicht gar nicht akut ist. Ein gutes Beispiel, was ich festgestellt habe, ist, so, dass in meinem Umfeld die, sag ich mal, gerade als ich so im Studienumfeld eher so unterwegs war noch so, ne, da merkst du halt, dass gerade so die Jungs und Mädels, die vielleicht in so etwas ländlicher aufgewachsen sind, dann irgendwie auch so bei, ne, so mittelständische Familie, wie auch immer, dann haben die vielleicht mal einen arabischen Bekannten von mir kennengelernt und sind gar nicht damit klargekommen, wie offen Emotionen kommuniziert wurde. Und da wurde teilweise etwas als aggressiv wahrgenommen, was überhaupt nicht aggressiv gemeint war.
Mhm.
Und da kommen wir an diesen Punkt auch so interkultureller Kompetenz in so ein Kram, ne? Aber da merke ich vielleicht auch, naja, vielleicht nehme ich jemanden, der laut redet, direkt als aggressiv wahr. Aber das ist ja erstmal auch ein Ich-Problem, weil dessen muss ich mir bewusst sein, dass ich das tue. Das heißt nicht, dass ich, falls jemand aggressiv ist, sage, ach, der will doch nur, der redet doch nur laut. Ne? Und da kommen wir bei diesem Ganzen, sind das jetzt diese Art von Angreifer oder diese Art von Angreifer? Weil wenn die einfach nur laut reden, dann wollen die gar keine Gewalt. Das ist ja auch alles Schwachsinn, ne?
Mhm.
Ist klar. Aber das sind so Dinge, über die ich mir bei mir selber bewusst sein muss. Hört sich alles super anstrengend an, ist es auch irgendwo, aber diese Sachen sind wichtig damit, dafür, dass ich eine informierte Entscheidung treffen kann, darüber, wie viel Gefahr umgibt mich eigentlich. Und dann kommt der Punkt, initiieren. Und da hilft eigentlich nur Training.
Yeah.
Falls es knallt, müsst ihr einfach trainiert sein. Das ist eine Sache, da macht er nichts.
Aber auch die vorherigen Punkte kann man natürlich wirklich sehr gut trainieren. Und vor allem lernt man dann auch, dann mit diesen Informationen wirklich vernünftig umzugehen, ohne dass man immer direkt voll die Angstkappe schiebt, dass man einfach sagt, ey, pass auf, läuft, ich habe jetzt erkannt, hier gibt's ein Problem, ja, alles klar. Und ich weiß immer, ruf jetzt einfach das ab, was ich im Training gelernt habe. Ich bleib entspannt und krieg jetzt keine Panik, ja. Und dafür ist halt normales Selbstverteidigung, gutes Selbstverteidigungstraining da, dass man halt desensibilisiert wird, ja. Ja. So, und das ist halt eine ganz wichtige Sache, weil ich finde Jans Auflistung auch gerade, die ist super, aber wie gesagt, ein Punkt ist halt wichtig, ob man jetzt bei Punkt 2 in dem Augenblick, wo ihr die Informationen aufnehmt, guckt halt, dass ihr dann halt euch entsprechend gut kennt und dann nicht anfangt, da die, wie soll ich sagen, in die Hysterie zu verfallen oder in die absolute
Schnappatmung,
sondern bleibt cool, macht das, was ihr gelernt habt, vorausgesetzt, ihr habt was gelernt, ja, ruft das ab, bleibt cool und versucht das dann abzurufen. So, das ist jetzt mein Tipp, ja. Ich habe zwar jetzt eben auch versucht, so heute mal so ein paar praktische Tipps mal rauszuhauen, damit auch die Hörerin, die die Fragen gestellt hat, so ein paar Sachen mitnehmen kann. Aber im Grunde hat eigentlich von uns beiden Jan heute eigentlich mit das Sinnvollste gesagt, weil das sind halt so die Sachen, die man auf so einer höheren Ebene mit sich und mit der Situation klären muss, ja. Natürlich, meine Beispiele, die ich genannt habe, das sind halt so die Sachen, wozu auch, und das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich, aber die Menschen oft ins Selbstverteidigungstraining kommen, ja, die wollen einfach 1+1=2 lernen, ja. Ja? So, und eigentlich musst du ihnen sagen, ja, eigentlich machen wir hier aber jetzt gerade Mathe mit drei Unbekannten und wir müssen, das ist jetzt gerade...
Warum ist Mathe auf einmal voller Buchstaben?
Genau.
Das ist der falsche Kurs.
Ja, so, und genau das ist das Ding. Und dann denkst du so, oh fuck, ja. So, und damit klarzukommen und jetzt halt nicht, weil das ist ja auch das Ding und das passt ja dann auch zu dem, ne, was wir letztens gesagt haben, ist ja auch das Problem bei diesen Gameplänen. Ne? Mhm. Diese Gamepläne geben ja auch letztendlich nur Öl in dieses Feuer der dogmatischen Sicherheit, ja, nennen wir es einfach mal so. So nach dem Motto, ah, wenn ich jetzt das mache, dann mache ich das, dann mache ich das und das gibt mir jetzt Sicherheit. Ja, und im Grunde etwas zu erlernen, dass man da gewisse Strukturen hat, an denen man so ein bisschen langhandeln kann, haben wir letztens schon ausführlich drüber gesprochen, alles schön und gut, aber wie gesagt, wenn dann wirklich man nicht tiefgehend das Ganze verstanden hat und gelernt hat, nach Prinzipien zu arbeiten, sondern wirklich sagt, ja, jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und auf einmal trifft irgendeins davon nicht ein oder es weicht in eine andere Richtung ab etc., ja, dann zerbröselt der Keks, ja, und das ist einfach scheiße, so, und das ist halt schade, so, Jan nickt gerade noch so,
da kommt einer von, ich bin der andere Blonde.
Ja, obwohl Jan Niklas wäre auch schön.
So wie sehr häufiger Doppelname.
Und da hätte man sogar mehrere Silben. Okay, lassen wir das.
Also. Auf jeden Fall, eine Sache, die ich immer auch interessant finde in dem Bereich Gamepläne und auch ab wann habe ich eigentlich genug Training oder ab wann kann ich mich eigentlich behaupten oder wie sieht das dann konkret aus, habe ich letztens noch ein cooles Video gesehen, wo das jemand erklärt hat, der Basketballcoach war oder selber gespielt hat, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall meinte er, der Moment, wo ein Basketballspieler den Ball wirft, denkt er schon lange nicht mehr darüber nach, was er gerade tut. Es gibt einen Entscheidungsfindungsprozess, in dem auf einmal abgewägt wird, okay, jetzt mache ich dieses Manöver. Ist beim Boxen übrigens ähnlich, komme ich gleich zu. Dann wird gesprungen und geworfen, wie auch immer. Aber wenn ich während des Sprungs und des Werfens drüber nachdenke, was ich da tue, wird das scheiße. Also es wird nicht treffen. Selbst auf Profi-Level. Das heißt, auch da ist der Punkt, beim Boxen ist es ähnlich, wenn ich Kombinationen schlage. Wenn ich, während ich das schlage, drüber nachdenke, was ich jetzt gerade machen möchte, werde ich eindeutig einen kassieren, wenn ich jemanden kämpfe, der boxen kann. Das heißt, in Situationen, in denen ich immer auch in der Ausführung bin, in eine Evaluation oder Abwägung zu kippen, zerstört den Durchführungsprozess. Hm. Ihr werdet nicht sauber arbeiten dabei. Das mache ich auch immer mit Leuten, wenn ich mit denen Kombinationen schlage, es ihnen erzähle, ihr schlagt die erstmal langsam, um den Ablauf zu verstehen, macht das ein, zwei Mal. Zweiter Durchlauf ist, guckt, wie sich euer Körpergewicht verlagert in der Kombination, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das später sich zusammenfügt. Und dann, wenn das so 4-5 Mal gemacht wurde, jetzt macht das Hirn aus, wenn ihr drüber nachdenkt, verkackt das. Und das ist genau das geheime Ding dabei. Wenn die nicht nachdenken, die das Hirn ausschalten, dann wird's gut. Es gibt wirklich viele, was heißt es gibt wirklich viele? Es gibt auf jeden Fall hohle Kampfsportler, die wirklich gut sind. Die denken nicht so wahnsinnig viel im Moment drüber nach. Ich muss das ausschalten können dafür. Und das kennt man auch aus Filmen, irgendwie immer wieder, wenn es um so Militärgeschichten geht, da wird immer gesagt so, ah, erinnere dich an ein Training oder sowas, ne? Es geht einfach wirklich darum, dass man nicht zu stark in ein Abwägungsding rein verfällt. Ich muss eine Abwägung treffen, initial, aber sobald die Entscheidung getroffen wurde, wenn ich da dann, es ist wie in einem Test. wenn ich einmal angefangen habe, ich sitze drin, ich kann nicht im Test noch lernen. Das funktioniert nicht. Und ich kann auch gewisse Sachen nicht mehr zerdenken, die ich auswendig wissen müsste. Ich kann nur noch das abliefern, was ich entweder da habe oder eben nicht da habe. Dasselbe ist bei Gewalt. Entweder ich kriege das Ding jetzt hin oder eben nicht. Aber da zusätzlich zu zerdenken, zu zerklüften, abzuwägen, wie auch immer, sorgt dafür, dass die Performance nachlässt. Das Ganze muss vernünftig vorbereitet sein und dann könnt ihr abrufen. Aber man kann nicht so ein Zwischending machen. Ich habe da mal ein YouTube-Video gesehen, da haben die das gemacht. Das funktioniert nicht.
Jo, ich würde sagen, das war es. Ich hoffe, es war einigermaßen zufriedenstellend, ihr Lieben. Und die Antworten haben das wiedergegeben, was ihr euch erhofft habt. Falls ihr natürlich noch andere Tipps habt, wie ihr euch persönlich sicherer fühlt in eurer jeweiligen Umwelt, schreibt uns da einfach mal. Würde uns echt mal interessieren, ob ihr da irgendwelche Mechanismen kennt an euch oder irgendwelche Tipps und Tricks, wie ihr euch ruhig stellt, beziehungsweise wie ihr die Situation analysiert, wie ihr dafür sorgt, dass ihr halt nicht in irgendeine Paranoia abrutscht und da auf einmal komplett eskaliert oder hysterisch werdet oder. Also von daher schickt uns doch einfach mal so eure Tipps und Tricks dazu und ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.